Das kann ja doch auch zu einer Unzufriedenheitspandemie bei Online-Workern führen.
Wenn ich nicht da bin, tanzen da die Mäuse auf dem Tisch. Und es ist vielleicht sogar einfacher, wenn ich den ganzen täglichen Trubel weniger mitbekomme. Regelmäßige Flow-Zustände hängen extrem stark mit dem generellen Glücksempfinden zusammen und schütten, wie gesagt, eine Menge Dopamin aus. So, und jetzt hast du Slack. Und alle 3 Minuten macht's Bing. Das heißt, geh mal davon aus, du hast weniger Dopamin, weniger Oxytocin, weniger Serotonin, wenn du online arbeitest.
Das gibt es ja eigentlich auch eine Riesenchance für dich als Unternehmer.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben 3 große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Servus Florian.
Hallo Michael.
Florian, wer als Unternehmer auswandert, stellt sich oft die Frage, wie kann ich mein Unternehmen dann aus dem Ausland führen und warum ist das häufig so eine große Blockade für gerade Unternehmer bei der Entscheidung, ob sie auswandern wollen?
Okay, fangen wir vielleicht mal generell mit dem Thema Führung an. Was ist Führung und wen und was führe ich überhaupt, bevor wir dann vielleicht zu der Blockade kommen, oder?
Gerne.
Gut, also ich führe 3 Bereiche, würde ich mal sagen. So, ich führe das Business, mein Geschäft, die klassische Unternehmerrolle. Ich arbeite von außen am Business. Das ist die erste Form von Führung, über die wir sprechen können und vielleicht auch gleich mal sollten. Die zweite Sache, die ich führe, das sind andere, das sind die anderen Menschen. Die Menschen in meinem Unternehmen. Und das dritte, und das vergisst man ganz gerne, mich selbst. Denn wenn ich auswandere, gibt es in allen 3 Bereichen neue Herausforderungen. Auch mich selbst muss ich anders führen, als ich das im Inland, in Deutschland vielleicht noch getan habe. Und ich würde sagen, lass uns vielleicht die 3 Bereiche mal getrennt anschauen, wenn es ums Thema Führen im Ausland geht.
Gerne, dann fang doch direkt mit dem Unternehmen an, das du führst. Wo siehst du da einen Unterschied, wenn ich heute noch Boss im Büro jeden Tag und morgen Boss im Ausland? Das sind ja dann ganz viele Glaubenssätze. Nehmen wir die noch ernst, wenn ich dann das Meer im Hintergrund habe, hüpfen die Mäuse auf den Tisch. Aber ja, ohne dass ich jetzt wieder die Bereiche durcheinander schmeiße.
Da wären wir ja bei Führung anders. Aber genau das ist ja das Thema, ne? Dass die Bereiche sich in unserem Kopf irgendwie mixen und dann hast du so ein Riesenchaos. Wie soll das alles gehen? Das geht ja alles gar nicht. Und dann bleibe ich vielleicht allein deswegen da. Das sollte ich natürlich nicht machen. Ich glaube tatsächlich, das Business zu führen ist das kleinste Problem.
Okay.
Weil, also du bist auch Unternehmer, du kennst das. Du hast den ganzen Tag, da kommen Mitarbeiter, da kommen Fragen, dann hast du vielleicht noch fachliche Fragen und so weiter und so fort. Und dann sollst du das jetzt alles einmal vergessen, rauszoomen und von außen auf den Unternehmen gucken und Unternehmer sein. Wie gut funktioniert das? Ist schwer. So, ist schwer. Ja, gerade wenn ich operativ viel im Unternehmen drin bin, ist es schwer, in die Unternehmerrolle zu gehen. Und es ist vielleicht sogar einfacher, wenn ich den ganzen täglichen Trubel weniger mitbekomme. Deswegen glaube ich, das Business führen, wenn ich saubere Strukturen aufgebaut habe, wenn ich saubere KPIs habe, wo ich weiß, wie geht's denn dem Unternehmen, na, wenn es transparent ist, wenn ich, ja, so, welche KPIs das sind, das können wir vielleicht mal an deinem Beispiel auch gleich angucken, aber ich muss, um aus dem Ausland mein Unternehmen zu führen, nicht die Menschen, das ist jetzt ein anderes Thema, ich brauche ein klares Bild, wie geht's dem Unternehmen, und ich brauche ein klares Bild, aus meiner Sicht von dem Umfeld. Wie geht es meinen Kunden? Was ist denen wichtig? Was wird denen vielleicht als nächstes wichtig sein? In welcher Welt leben die und so weiter und so fort? Da sehe ich die größere Herausforderung, weil solange ich in Deutschland bin, rede ich idealerweise täglich, aber zumindest regelmäßig rede ich mit den Kunden. Ich weiß, was die bewegt und damit weiß ich auch, wo soll ich das Unternehmen hinsteuern, welche Angebote brauchen wir vielleicht, welche Produkte und so weiter und so fort. Aus dem Ausland, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, wird es schwieriger. Du änderst dich, dein Umfeld ändert sich und du hast weniger Kontakt zu den Menschen, für die du eigentlich arbeitest, zu deinen Kunden.
Aber warum denkst du, dass das so ist? Also in meinem Umfeld oder meine Kunden, die auswandern, sind meistens Remote-Unternehmer.
Ja.
Und wenn ich jetzt auch auf mein persönliches Bild schaue, wobei ich bin ausgewandert und habe dann gegründet, vielleicht kann ich das noch nicht ganz so beleuchten. Für mich war es immer der Kundenkontakt zu 99% online.
Ja. Na, und das kannst du natürlich tun. Das ist, glaube ich, bei dir jetzt in einem Sonderfall. Aber jetzt nimm mal irgendeine andere Firma, die Leute vor Ort hat. Du hast doch bestimmt ein Beispiel. Wer wandert aus, wo das Unternehmen wirklich vor Ort bleibt?
In der Regel, also ich würde schon tatsächlich sagen, dass die meisten Unternehmer, die ins Ausland gehen, entweder ein Remote-Unternehmen haben, was so aufgebaut ist, dass die Dienstleistung oder der Service, E-Commerce, SaaS, dass es ziemlich remote funktioniert. Oder dass die Unternehmen aber dann schon so groß sind, wenn die Fertigung haben, wenn die Büros haben und so weiter, dass da eine Management-Ebene da ist, die sich dann darum kümmert. Aber ich kenne Beispiele bei Softwareunternehmen, die Standorte in Deutschland haben, wo der Chef auswandert und der sagt ganz klar, seit er nicht mehr täglich in das Hauptbüro geht, ja, hat er das Gefühl, dass, obwohl da ein angestellter, ja, Geschäftsführer sitzt, ja, der Zug so ein bisschen ein anderer ist. Aber, ja, seine Kunden betreut er wesentlich online. Und das ist in meinen Augen vielleicht auch der letzte Gedanke dazu. Auch, ja, ein großer Shift gewesen, den wir durch Corona gesehen haben. Corona, ja, hat zum einen zu einer Auswanderungswelle geführt. Und das liegt eben auch, ja, darum, ich hatte zum Beispiel jemanden, der Apotheken betreut. Und dann eigentlich immer in die Apotheke ist, seine Produkte vorgestellt hat und mit den Apothekern gesprochen hat. Und er hat gemeint, er war so überrascht in Corona, wo das nicht mehr ging, dass die genauso happy waren, es genauso gut funktioniert, ja, hat, teilweise sogar besser, weil er mehr Zeit hatte für die Betreuung, ja, und weniger in der Gegend rumgefahren ist. Mhm. Und das hätte ich nie gedacht, hat, ja, er zu mir gesagt, dass ich das aus online führen kann. Mhm. Und wenn ich es online führen kann, wieso dann nicht aus Mallorca, wieso muss ich dann noch in Deutschland sein?
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu Leading Others, weil du merkst ja, es geht immer wieder um die Menschen. Ne? Was machen die denn da, wenn ich nicht da bin, tanzen da die Mäuse auf dem Tisch? Und der einzige Gedanke, den ich dazu habe, ist, wenn der jetzt 4, 5 Jahre weg ist und schon lange nicht mehr persönlich mit den Apothekern gesprochen hat, hat der wirklich noch diese Connection? Fühlt der wirklich noch, was denen ihr Problem ist? So, ist der wirklich noch so nah an ihnen dran, dass er, ne, Stefan Mehrath sagt, du sollst deine Kunden lieben, dass der wirklich noch Liebe für die empfindet, dass er die wirklich noch in der Tiefe versteht? Oder ist das etwas, was vielleicht ein Problem wird? Ich sage nicht, das muss so sein. Ich aus meiner Erfahrung sage, das ist das größte Problem, was ich bei Leading the Business wahrnehme. Vorausgesetzt, ich habe saubere Strukturen, Prozesse, KPIs, dass ich wirklich weiß, wie es meinem Unternehmen geht.
Ja.
Die sollte ich aber sowieso haben. Ja. Das wird nur ein größeres Problem, wenn ich nicht mehr vor Ort bin.
Genau. Okay, ja, und das will ich jetzt nochmal besser verstehen, weil da gibt es ja jetzt mehrere Sphären bei dem Thema. Es hat auch mit Leading Others zu tun, aber vielleicht auch von der psychologischen Sichtweise her und so weiter und auch so ein bisschen von der, ich meine, du bist ein Stück weit Glückscoach für Unternehmer. Von der Perspektive, glaubst du, dass es für einen selber, für das eigene, die eigenen Selbstwert und die eigene Zufriedenheit, die ich aus meiner Beratung ziehe, dass ein Unterschied ist? Ob ich den Menschen im Büro treffe, die Hand schüttle, ja, ihm in die Augen sehe, seine ganze Mimik und Bewegung sehe, ja, und ihn beim Prozess begleite, als wenn ich das alles online mache. Und das macht ja jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt mein Beratungskunde ist oder mein Mitarbeiter.
Ja, ist ein großer Unterschied. Es gibt Studien dazu, dass bei einer Mensch-Computer-Interaktion, und das gilt auch für ein Gespräch, was wir beide zum Beispiel jetzt, wenn wir das online führen würden, die Dopaminausschüttung deutlich geringer ist als bei einem persönlichen, wirklich vor Ort Kontakt. Und auch wenn man das schwer belegen kann, weil man, um das wirklich zu messen, im Gehirn Sensoren anbringen müsste, ja, und die wenigsten Leute so gerne Schädel aufgebohrt bekommen, gehe ich mal sehr, sehr stark davon aus, dass das für alle anderen Glückshormone, das ist ja im Endeffekt das, was unsere Arbeit belohnend macht. Es ist das Oxytocin, wenn ich einen Kollegen habe. Und Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn mir jemand vertraut, wenn mich jemand anlächelt, aber auch wenn mir jemand einfach nur die Hand gibt. Ja, dieses Handgeben ist aus meiner Sicht daraus entstanden, das gibt Oxytocin, einen kleinen Oxytocinstoß und wir vertrauen einander mehr. Ja, okay. Wenn wir uns begrüßen und du gibst mir nicht die Hand, ist schon irgendwie komisch.
Ja,
oder
stimmt.
Du umarmst mich nicht. Ja,
so. Anlächeln und Vertrauen kann ich auch im Videocall.
Richtig, aber es ist ein Computer und es ist für unser Gehirn kein echter Mensch. Das heißt, die Oxytocin-Ausschüttung, okay, wird viel geringer sein. Ist es deswegen null? Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, es ist weniger. Das heißt, geh mal davon aus, du hast weniger Dopamin, weniger Oxytocin, weniger Serotonin. wenn du online arbeitest. So, und das wird die Art, wie du arbeitest, und da ist jetzt egal, ob du Unternehmer, Führungskraft bist oder auch ob du Mitarbeiter bist, das wird die Art, wie du arbeitest, ändern, weil du einfach weniger dabei fühlst.
Naja, ich werde weniger zufrieden sein. Und das ist
richtig.
Also wenn ich da jetzt drauf schaue und ich kann da auch gleich gerne nochmal meine eigene Wahrnehmung, weil die deckt sich wiedergeben, aber das ist doch ein Riesenthema. Das ist doch, also das bedeutet doch, und da sind wir ja jetzt nicht nur bei Auswanderung, sondern das ist ja auch das Thema, wenn ich meine Mitarbeiter in Deutschland alle remote habe. Viele haben ja diesen Traum, remote zu arbeiten, näher bei der Familie zu sein, den Arbeitsort freier bestimmen zu können, was viele, viele Vorteile hat. Aber dann kommt es ja schlicht auf der persönlichen Ebene auch mit einem, ja, eigentlich schon erheblichen Nachteil, weil letztendlich streben wir doch als ultimatives Lebensziel alle nach Glück und Zufriedenheit, wo ich ja dann doch ganz genau drauf schauen muss, dass diese Balance, diese Benefits, die ich aus Remote habe, mit diesen Nachteilen aufgehoben werden. Das ist, und also letztendlich jetzt mal ganz überspitzt provokativ, das kann ja doch auch zu einer Unzufriedenheitspandemie bei Online-Workern führen.
Ja, und ich glaube, das tut es in vielen Fällen auch. Ich meine, jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, ach, mein Job ist ja nur zum Geldverdienen da, ich brauche da kein Glück, bla 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 bla. Ja, verarschen kannst du dich selbst. Ja?
Also exakt.
Was für ein Quatsch. Sorry, natürlich willst du Geld verdienen, ja, verstehe ich, wollen wir alle. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn du in deinem Job Kollegen hast, denen du vertraust, mit denen es witzig ist, mit denen du gemeinsam lachen kannst, wenn du sagen hast, darauf arbeite ich ein, geil, ich bin im Flow, ich habe das erreicht, ja, und ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass das nichts ist, was du von deiner Arbeit haben willst. Also wenn du in deiner Arbeit gut bist und deine Arbeit dir Freude macht und Zufriedenheit bringt, dann ist genau das das Resultat. Und das ist schwieriger. Und wenn man es nicht wirklich gut macht, extrem viel weniger wahrscheinlich, wenn ich online arbeite.
Okay.
Das gilt nicht nur für Führungskräfte. Die Führungskräfte sind dann halt gefragt, dafür Lösungen zu finden. Das gilt für alle, die remote arbeiten.
Jetzt sind wir dann dadurch natürlich gleich ein Stück weit weg von der Antwort, von der Frage, die wir beantworten wollen, weil wir wollen ja jetzt unseren Zuhörer, unserem Unternehmer so ein bisschen die Scheu davon nehmen, ins Ausland zu gehen, auszuwandern und weiter sein Unternehmen zu führen. Aber gibt es da vielleicht jetzt dann auch Tools, die man so ein bisschen sowohl in der täglichen Zusammenarbeit, wenn wir online zusammenarbeiten, als auch unabhängig davon, dass ich ich würde gleich gerne auch nochmal in die Glückshormone reingehen, aber diese Glückshormon-Events, nennen wir es jetzt mal, erzeugen. Und fangen wir mit dem, was kann ich machen in der täglichen Online-Zusammenarbeit, um da, ich weiß, ich werde es nicht 100% hinkriegen, aber ich kann das ja steigern, dass ich sage, ich kriege da, ich glaube, Oxytocin, nur über Berührung kann man da auch was machen. Serotonin, Dopamin, was gibt es da schon für Ideen, Ansätze, wie ich da remote...
Ja, lass uns, also genau, ich glaube, eine Sache müssen wir akzeptieren. Und das ist erstmal die Grundannahme. Die Grundannahme ist, wenn ich von persönlicher Führung, von vor Ort sein, auf remote umstelle, dann gebe ich zum einen Kontrolle auf. Das ist eine große Blockade. Was machen die da? Und das ist nicht nur eingebildet, sondern ich gebe faktisch Kontrolle auf. Wenn ich in der Firma bin, wenn ich da rumlaufe, ich sehe ja, wie es den Leuten geht. Ich spüre das, Spiegelneuronen, ne, das kommt bei mir an. Ich kann es gar nicht verhindern. Und dementsprechend kann ich auch schnell reagieren. Ich kann viel intuitiver führen, weil ich werde es schon mitkriegen, wenn was schiefläuft. Auch natürlich nicht immer so schnell, wie man sich's wünschen würde, aber im Großen und Ganzen werde ich wahrscheinlich relativ schnell mitkriegen, wenn etwas schiefläuft. So, wenn ich jetzt auswandere, dann kriege ich es im Zweifel einfach nicht mehr mit. Das heißt, ich gebe de facto Kontrolle auf. Und der intuitive Führungsstil, der vielleicht sehr, sehr gut funktioniert hat vor Ort, der wird online vermutlich nicht mehr funktionieren. Oder zumindest deutlich schlechter funktionieren. Und damit muss ich mich abfinden und dafür muss ich Lösungen finden. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen, mal auswandern und dann halt mal gucken. Ja? Mach's richtig. Ja? So,
unser Credo.
Unser Credo, genau. Trifft die richtige Entscheidung. So, das heißt aber jetzt nicht, es ist unmöglich und gib auf und das war's. Sondern du kannst dir was machen, du musst nur, aus meiner Sicht musst du einfach nur besser führen.
Okay.
So.
So simpel.
All diese Dinge, die da kommen wir jetzt zu, kommen wir jetzt mal von der Hormonschiene gleich hin. All diese Dinge solltest du als Führungskraft vor Ort aus meiner Sicht auch machen. Nur du kommst besser damit durch, wenn du es nicht machst. So. Lass uns vielleicht mal mit Dopamin anfangen.
Yes.
Ja, so. Wann wird Dopamin ausgeschüttet? Dopamin ist unser Belohnungshormon. Dopamin ist das, was uns Energie gibt. Dopamin ist aber auch das, was unser Lernen besser macht. Deswegen wird es zum Beispiel bei positiven Überraschungen ausgeschüttet. Dopamin im Unternehmenskontext, da reden wir über Ziele. Welche Ziele habe ich denn für meine Arbeit, wo ich sage, auf die habe ich auch richtig Bock?
Ich als Unternehmer oder auch jeder einzelne Mitarbeiter?
Beide.
Okay.
So, ich erlebe das ganz oft in Unternehmen, die sagen dann, das ist unser Ziel, so und so viel Gewinn wollen wir machen. Ja? Das erzählen sie den Mitarbeitern ganz begeistert. Ich finde es geil. Ja? Im Kopf haben sie schon den Porsche und den Ferrari, den sie sich kaufen. Die Mitarbeiter sagen, können wir jetzt wieder was Richtiges machen? So, was soll ich damit? So, das ist natürlich, im persönlichen Kontakt kann ich die vielleicht noch ein bisschen mehr einstecken, alleine über Spiegelneurone. Online wird das gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn ich Dopamin ausschütten will, dann brauche ich Ziele, die auch meine Mitarbeiter motivieren.
Okay.
So, das heißt, ich muss wahrscheinlich viel mehr Fragen stellen. Sagen, was nimmst du denn in den nächsten 3 Monaten vor?
Okay, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Wie, und ich glaube, da müssen wir dann auch an der Stelle das Thema wahrscheinlich dann auch wieder weiter bewegen.
Ja.
Aber wie lege ich Ziele mit meinen Mitarbeitern fest? Nicht das und das, du magst jetzt, ich will 10 Millionen Umsatz haben, du machst jetzt 1 Million Umsatz, das wäre wahrscheinlich genau der Quatsch, sondern da gibt es wahrscheinlich bessere Wege. Ja.
Also wir hatten oder haben immer noch in der Akademie dann festgelegten Prozess. Wir haben im Quartal 3 Strategietage. Der erste Strategietag ist Retrospektive. Was haben wir gemacht? Welche Ziele vom letzten Mal haben wir erreicht? Wie haben wir die auch erreicht? Wie haben wir zusammengearbeitet? Was hat gut funktioniert? Was wollen wir aber auch das nächste Mal besser machen? Und da ist das komplette Team dabei. Ja, das heißt, das komplette Team, wenn man ein größeres Unternehmen ist, kann man das in Unterteams machen, hat die Möglichkeit zu sagen, wie geht's mir gerade, was habe ich erreicht, was nicht, auch gefeiert zu werden dafür, was man erreicht hat und so weiter und so fort. Weil da sind wir dann bei Serotonin beim gefeiert werden, aber wozu setze ich Ziele, wenn ich nicht feiere, wenn ich sie erreiche? So. Okay.
Ja, aber jetzt hast du wieder was gesagt, Serotonin, Dopamin, ich hätte erwartet, dass du dieses Ziele erreichen, Ziele feiern, Erfolg feiern, Wertschätzung, Lob, ist es nicht bei Dopamin? Was genau?
Beides.
Okay.
Ja.
Aber was genau hat jetzt dieses Ziele setzen, wahrscheinlich dann auch Ziele erreichen, mit Dopamin konkret zu tun?
Wenn ich ein Ziel erreiche, wird Dopamin ausgeschüttet.
Okay.
Ja? Also und wenn ich stolz darauf bin, dann auch noch so Serotonin.
Okay, verstanden.
Ja.
Genau.
So.
Und ich meine, ihr macht das ja so, dass du dafür einmal im Quartal nach Deutschland gehst.
Ich jetzt nicht mehr. Als ich wirklich noch ganz fest Teil des Teams war und nicht nur extern reinkam wie jetzt, haben wir das gemacht. Das war die Regel. Diese 3 Tage, da ist kein Urlaub, da ist nichts, da sind wir alle vor Ort dort. Genau, aber vielleicht zurück, was haben wir da gemacht? Retrospektive, Tag 1. Tag 2, Ist-Zustand, geguckt, wie sind unsere KPIs, der Umsatz, der Gewinn, alles, was eben relevant war und was sind die größten Herausforderungen? Und auch da haben wir die Herausforderungen vom kompletten Team gesammelt. Was sind die größten Herausforderungen, die wir in unserer Arbeit haben? Und was ist der Engpass? Was ist das, was wirklich drunter liegt? Was ist das, was alles verursacht? Ein Tag mit je nach Teamgröße, dem gesamten Team oder einem Strategieteam, das das dann sozusagen wieder reinträgt. Damit hat man volle Transparenz und jeder wird gehört. Und dann gibt es den 3. Tag, Ziele. Langfristiges Zielbild, wo wollen wir als Unternehmen hin? Da gibt der Unternehmer in der Regel den groben Rahmen vor, weil das ist Unternehmeraufgabe. Und dann aber so Sprintziele. Was ist das Ziel von jedem für die 3 Monate, basierend auf dem, was wir gerade ermittelt haben, was unsere größten Herausforderungen sind? So, und dann habe ich die Betroffenheit, weil ich habe selber ja als Mitarbeiter meine Probleme mit reingegeben. Ich war dabei oder habe gezeigt bekommen, worum geht es hier, wie sieht es auf der ganzen Unternehmensebene auf? Und jetzt, okay, wie lösen wir das? Und dann kriegt jeder Mitarbeiter ein oder vielleicht auch mehrere Ziele, die sie selbst mitformulieren.
Ja, ja.
Wo sie sagen, okay, so machen wir es besser. Und dann ist auch gleich da, okay, und dann wird unser aller Leben besser. So, dann macht meine Arbeit mir hier viel mehr Spaß. Guck mal, wenn wir das haben, dann so, ja. Und dann habe ich Dopamin. Und das kann ich auch online machen, ja. Aber ich muss es halt dann besser machen. Ich muss die wirklich mitnehmen.
In derselben Art und Weise. Aber wir haben jetzt ja schon mal gelernt,
ja.
Ich fasse mal zusammen, alle 3 Monate, das kriegst du als Unternehmer ja hin. Dafür musst du noch nicht mal in Deutschland jetzt ein Büro noch haben, je nachdem. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie Unternehmen geführt werden, selbst wenn deine Mitarbeiter alle remote sind in Deutschland, aber alle 3 Monate das Team einmal zusammenbringen, dann haben wir auch, Oxytocin, ich liebe dieses Verbindung. Wort, das ist ja. So einfach, weil wir uns alle die Hand nehmen, im besten Fall umarmen wir uns auch, lächeln uns an und so weiter. Dann haben wir auf den einen Weg schon mal unsere Glückshormone im Team Verbundenheit geschaffen und Dopamin über Ziele. Und dann kannst du ja wieder in dein Ausland fliegen und an dein Leben, persönlichen Lebenstraum weiterleben. Ja. Aber dein Unternehmen hat da, also, oder anders formuliert, du hast schon mal ein Puzzle, wie du eben diesem Thema Remote
ja.
Work, Remote Führung, Remote ja. Unternehmen begegnen kannst.
Ja.
Können wir jetzt nochmal in das Thema gehen? Das machen wir das alle 3 bis 6 Monate. Was können wir in der Zwischenzeit machen, wenn wir jetzt wirklich nur online sind? Wenn ich jetzt meine Meetings habe mit meinen Teamleitern, mit meinem Geschäftspartner, vielleicht auch in größerer Runde, Townhall-Meetings oder auch einfach in der täglichen Art, wie man dann über Teams, Slack und Co. Kommuniziert, um da auch so ein bisschen dieses Verbundenheit zu schaffen, diese ja, mehr Zufriedenheit ja. zu ermöglichen. Gibt es da noch ein Tool, was du totaler Fan von bist?
Ganz banal drüber sprechen. So, ich kann drüber sprechen, wir hatten zum Beispiel im Weekly, die erste Runde war, wie geht's mir gerade, was beschäftigt mich und welche transzendente Emotionen, sowas wie Dankbarkeit, Stolz und so weiter, habe ich denn in der letzten Woche gefühlt? Und jeder sucht sich eine aus und erzählt ganz kurz davon. So, das kannst du, mit 30 Leuten wird es ein bisschen lang, aber ne, so, aber wenn du, ich sag mal, 5 Leute, selbst 7, 8, 9 Leute hast, jeder sagt da 30 Sekunden was. Ja, das kostet ein bisschen Zeit, aber danach ist eine ganz andere Stimmung im Raum.
Um die Zeit geht's nicht.
Ja.
Jetzt habe ich einen Mitarbeiter und das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Montag früh, jeder hat ein schönes Wochenende, aber jeder hat komplett was Verschiedenes gemacht. Und dann kommt der Chef oder der Leitung HR, die da so ein bisschen den Hut auf hat und sagt, jetzt teilen wir 30 Sekunden vor, ich bin bei dir, wenn die Gruppe zu groß wird, wird es irgendwann wahrscheinlich die Dynamik verlieren. Vor 10, 15, 20 Leuten 30 Sekunden mal so ein paar Gedanken. Es ist zum einen schon für, je nachdem, was du für ein Menschentyp bist, schon eine ganz schöne Überwindung vor so einer kleinen Gruppe, auch wenn man die kennt, zu sprechen. Und ich glaube, die Überwindung ist größer online, weil da dieses Feedback fehlt. Wenn ich vor einer Gruppe stehe in einem kleinen Meetingraum, dann sehe ich in die Gesichter, dann kann ich mir vielleicht auch die Person rauspicken, mit der ich besonders gut kann und kriege da direkt positives Feedback. Online habe ich dann überall diese Gesichtchen und wenn es zu viele sind, sehe ich noch nicht mal alle oder sowas. Also das merke ich selber, weil ich ja das, die Rolle sehr oft innehabe, dass ich da spreche. So dieses Feedback fehlt mir sehr häufig und man hat so dieses Gefühl, man spricht gegen eine Wand.
Ja.
Aber wie gesagt, ich verstehe dann gerade bei einem Mitarbeiter, dass er sagt, das ist mir zu persönlich. Wie kann ich dem begegnen oder ist es eigentlich auch ein Grund, wo ich sage, und das, ich kann, wie gesagt, ein Stück weit nachvollziehen und das ist ehrlicherweise auch der Grund, warum wir es bei uns nicht mehr machen. Wir haben das auch eine Zeit lang gemacht, da waren wir vielleicht auch noch ein bisschen kleiner.
Ja.
Ich fand es immer schön, was von den Mitarbeitern mitzukriegen, aber ich verstehe eben auch, wenn das manche als zu persönlich betrachten.
Du kannst das natürlich zum einen, du kannst natürlich auch ein Stück weit freiwillig machen, wobei das, glaube ich, ein bisschen gefährlich ist. Aber auch da ist wieder, wie führst du? Und da kannst du einen coachenden Führungsstil nehmen. Du nimmst dir diese Person 1:1 und sagst, schau mal, wir arbeiten jetzt remote zusammen. Und ich merke, unser Zusammenhalt und so weiter, ne, die Energie, es leidet hier so ein bisschen. Wie geht's denn dir damit? Spürst du das? So. Und wenn der sagt, ist mir eh alles egal, was alle anderen denken und es interessiert mich sowieso hier nicht, dann hast du einen falschen Mitarbeiter. So, aber dann ist das Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass der sagen wird, ja, merke ich schon irgendwie und irgendwie hat sich ein bisschen was verändert und ist auch nicht so cool. Okay, und dann coachen der Führungsstil. Super, ich habe jetzt schon ein paar Ideen, was wir machen könnten, aber was würdest denn du machen an meiner Stelle? Das ist ein Thema, was ich bei so vielen Unternehmen und Führungskräften wahrnehme. Die denken immer, ich bin der Schlauste im Unternehmen, oder zumindest muss ich das sein. Und ich muss für alles sofort die perfekte, durchdachte, abgesicherte, praxiserprobte, bulletproof Lösung haben. Einen Scheiß musst du. Du kannst aber Fragen stellen. Frag doch mal deine Mitarbeiter. Die sind meistens auch nicht so blöd. Und wenn sie sind, hast du wieder die falschen Mitarbeiter. Ja? Aber so, frag sie doch. Sag doch, geh doch mal ganz, auch mach dir vielleicht Gedanken, aber geh doch mal ergebnisoffen rein. Sag, Leute, hier, ich habe folgendes Problem, mir geht's so, wie geht's denn euch?
Ja.
Was denkt ihr dazu? Welche Ideen habt ihr vielleicht? Ich wurde so oft überrascht, weil die viel bessere Ideen hatten als ich. Ja, super, umso besser. Ne? Aber nicht weniger dieses Top-Down, vielmehr, stell doch mal die Fragen. Hey, wir haben die Herausforderung oder diese Herausforderung werden, glaube ich, kommen. Wie können wir damit umgehen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit die Leute ins Boot kriegst, weil sie selber das ja auch mit entschieden, vielleicht sogar selber vorgeschlagen haben, ist viel, viel höher, als wenn du sagst, wir machen das jetzt so. Ja. Michael, wann warst du das letzte Mal dankbar? Ja, natürlich kommt da Widerstand.
Also ich verstehe schon, es geht am Ende des Tages wahrscheinlich um so eine ganz grundlegende Frage, wie will ich führen? Aber bevor wir da zu tief reingehen, also auch so ein bisschen mein Learning, gerade so, ich würde es jetzt mal ganz vorsichtig sagen, ohne dass ich jetzt zu viel Ahnung hätte, aber bei so grünen Bewahrertypen, die ja schon auch wichtig für Teams sind, alles zusammenhalten, die halt nicht so ganz gerne Veränderungen möchten und so weiter, ist immer eine ganz gute Frage, wenn die Widerstand spüren, weil du was verändern möchtest, eine neue Software einführen möchtest und die sagen, ja, aber das kann das nicht und das nicht. Ja, dann hast du jetzt von mir aus auch 2 Wochen Zeit und geh mal an den Markt, schau mal, was es da für eine Software gibt, die das erfüllt, was die erfüllt, die wir jetzt einführen wollen und noch deine Sachen. Und wenn du mir eine entsprechend bessere Lösung bietest, sofort. Wir sind offen für alles.
Ja.
Aber meistens wird es halt dann schon sein, weil wir machen uns ja hoffentlich auch einiges an Gedanken, dass er dann zurückkommt und sagt, okay, ja, ich verstehe das, es gibt einfach nicht die eierlegende Wollmilchsau-Lösung, die wir suchen. Genau. Verstanden. Ja. Ich würde, weil ich das so spannend finde mit diesen Hormonen und das ist für meinen rationalen Hirn eine wunderbare Herangehensweise, um das zu verstehen. Ja. Also wir haben jetzt Dopamin verstanden, wir haben Oxytocin verstanden. Lass uns nochmal ganz kurz auf das Thema Serotonin schauen und wie wir das, wenn wir auch da bisschen als Unternehmer daran arbeiten, in diesem gerade Remote-Kontext, was uns da auch als Team helfen. Wie kriege ich Serotonin ausgeschüttet für mein Team?
Ich könnte zum Beispiel mal loben. Verdammt. So. Na, also, wann wird Serotonin ausgeschüttet? Die Emotion, die Serotonin am meisten ausschüttet, ist Stolz.
Okay.
So. Mit Stolz haben wir immer so ein bisschen ein Thema, weil es gibt authentischen und hubristischen Stolz. Machen wir vielleicht einen kleinen Exkurs, weil ich glaube, das ist wichtig, weil Stolz ganz, ganz viele Menschen total triggert. Ja? Es gibt den authentischen Stolz. Ich bin stolz, weil ich was richtig Cooles gemacht habe. Ich habe was erreicht, ich bin vielleicht über mich hinausgewachsen. So. Ich habe, keine Ahnung, mein Buch geschrieben oder muss ja gar nicht so Großes sein. Das ist der gute Stolz. Der schüttet eine Menge Serotonin aus, der sorgt dafür, dass wir immer besser werden und belohnt uns dafür, wenn wir auf diesem Weg vorankommen. Das ist gut. So. Dann gibt es den hubristischen Stolz. Der ist unkontrollierbar. Da ist nicht, wenn ich was geleistet habe, sondern da bin ich irgendwie stolz auf Papis Porsche, für den ich nichts gemacht habe. Der ist sehr materialistisch, der ist extrem ungesund. Jetzt ist die Frage, wie unterscheiden sich diese beiden in der Mimik? Hast du eine Idee?
Bei echten Emotionen zeige ich mehr Mimik. Da passiert mehr im Gesicht. Da ist ein Fake-Lächeln, hebe ich einfach nur die Mundwinkel. Bei einem echten Lächeln passiert wahrscheinlich auch so in die Ohren, an der Stirn und so weiter.
Ja, denkt man. Also,
denkt man, okay.
Das war eine Fangfrage.
Du bist reingefallen. Also man unterscheidet es nicht.
Man kann es nicht unterscheiden.
Das war auch meine erste Idee.
Natürlich. Ja. So, bei Stolz ist es so, Stolz ist ein leichtes Lächeln und den Kopf leicht in den Nacken. So, das ist die typische Stolzmimik, die ist kulturübergreifend gleich. Und es gibt in der Mimik keinen Unterschied. Und das ist genau das Problem. Denn viele von uns haben vielleicht auch schon in der Kindheit und Jugend Menschen erlebt, die hubristischen Stolz haben. Und der ist zerstörerisch. Der hängt mit einem geringen Selbstwert, teilweise mit Narzissmus und so weiter zusammen. Der ist wirklich nicht gut. Ja? So. Das hat mit dem authentischen Stolz aber nichts zu tun. Mit dem guten Stolz. Der sieht nur gleich aus. Und deswegen haben wir ein individuell, und das kann jetzt jeder, der zuhört oder zuschaut, mal für sich selber prüfen, wie denke ich denn zu Stolz? Kann ich Stolz zulassen? Kann ich Stolz fühlen? Oder will ich jetzt bloß nicht arrogant sein?
Und gerade in Deutschland.
Und gerade in Deutschland.
Der deutsche Unternehmer, Understatement, bloß nicht mit Zahlen protzen oder mit einem Erfolg, sondern großes Thema bei mir.
Großes Thema nicht nur bei dir, sondern bei ganz, ganz vielen. Und das ist total schade, weil wir uns damit die Belohnung nehmen, dafür, dass wir was gut gemacht haben. Warum soll ich mich denn anstrengen, wenn ich da nicht mal stolz drauf sein darf? Wenn ich dann wieder runterreden muss? Wozu soll ich mich denn dann bitte anstrengen? Wozu soll ich da Bestleistungen bringen? Wozu soll ich besser werden? Das ergibt ja keinen Sinn mehr. So, das heißt, und da sind wir jetzt natürlich tiefer im Thema drin, das ist nicht nur Führung, aber ich kann es als Führungskraft ja vorleben. Ich kann darüber offen sprechen. Ich kann sagen, du kannst da stolz auf dich sein. Geil gemacht, Michael. Klopf dir mal bitte selber auf die Schulter. Hammer, ja? So. Können wir mal hier eine kleine Runde Applaus haben? Kann man auch online machen.
Absolut. So. Ja.
Also, dass ich das als Führungskraft eine Kultur des Stolzes, des gesunden Stolzes, wenn jemand etwas gut gemacht hat, ein Ziel erreicht hat, was auch immer, ja, dass ich das wieder in die Kultur reinbringe, hey, wir dürfen hier stolz sein, wir dürfen auch sogar darüber reden, wir dürfen es sogar vielleicht ein bisschen genießen, natürlich nicht zu viel, wir sind noch in Deutschland, deswegen wandert man ja aus, ja, vielleicht darf man es dann im Ausland, aber, also, bring's in die Kultur, lob die Menschen ganz explizit und öffentlich, ja, und guck, dass du Stück für Stück in die Kultur reinbekommst. Stolz ist etwas Gutes.
Ist Erfolg feiern dann auch in diese Richtung? Weil Erfolg feiern ist ja jetzt ein Stück weit, dass wir sagen als Team, wir haben folgende Zahlen erreicht. Gut, da muss ich wahrscheinlich als Unternehmer wieder aufpassen. Ich habe jetzt die 2 Millionen Umsatz dieses Jahr geknackt. Das ist für mich als Unternehmer ein ganz tolles Ding. Und der Mitarbeiter denkt sich wieder, ja schön, what's in it for me? Oder ist es wirklich ein explizites Thema, dass ich sage, hey, cool, unsere Teamleitung Marketing hat in den letzten Monaten die Webseite überarbeitet und das ist jetzt das Ergebnis. Schaut es euch an, das ist so cool geworden. So eine spezifische Thematik, eine Person.
Beides.
Okay.
Ich finde beides.
Cool.
Man darf auf sich als Team stolz sein und ich würde ein bisschen widersprechen zu sagen, ja, jetzt hier, ich habe mein 2 Millionen Umsatzziel erreicht, es interessiert ihr nur mich und die Mitarbeiter werden da neidisch sein. Na, da hast du aber ein ganz schön schlechtes Menschenbild. Also,
nein, ich weiß es nur nicht. Also das ist so manchmal mein Thema, weil wir versuchen viel in diese Kommunikationsrichtung zu gehen, jetzt nicht nur unsere Umsatzziele. Wie geht es dem Unternehmen? Weil was ja für mich, glaube ich, auch ein Stück weit so ein Ziel ist, ich will den Mitarbeiter verstehen, zeigen, was ist unsere Vision, wo wollen wir hin.
Ja.
Das einfach verstehen, super. Okay, ich gehe in dieselbe Richtung. Ich will den Mitarbeiter aber auch zu verstehen geben, hey, uns geht's gut, dein Job ist sicher. Und deswegen zeige ich Zahlen. Mhm. Und ich will den Mitarbeiter auch zu verstehen geben, du kannst bei uns auch ziemlich viel erreichen. Deswegen zeige ich Wachstum. Deswegen gebe ich auch ein Bild davon, okay, auf welche Größe wollen wir gehen, dass der Steuerfachangestellte, der vielleicht noch mit dem Gedanken spielt, den Steuerberater zu machen und dann vielleicht noch einen Fachberater, dass der Teamleiter, Bereichsleiter werden kann und sagt, okay, da ist ja noch richtig viel Luft nach oben, da kann ich locker auch nochmal mein Gehalt verdoppeln. Ist natürlich ein langer Weg, aber Perspektive zeigen. Ich glaube, also aus meiner Sicht, als ich mal noch Angestellter war, waren das immer schon auch wichtige Sachen für mich.
Ja, wunderbar.
Genau.
Okay. Nichts hinzuzufügen.
Da waren jetzt schon ganz, ganz viele Themen drin. Wir haben verstanden, Thema Ziele. Ich glaube, dazu kann man eine eigene Folge machen, wie man mit Zielen, OKRs und Ziele heißt ja auch immer wieder Check-in und so weiter, reingehen kann. Dopamin, Oxytocin, habe ich verstanden. Wahrscheinlich haben wir jetzt gesagt, wir treffen uns einmal im Quartal, vielleicht auch alle 6 Monate, aber das machen wir auch bei uns. Wir treffen uns 2x im Jahr auf Workation, Strategietage und dann auch optionale Möglichkeiten, sich in der Kanzlei zu treffen. Mhm. Zweiter Punkt, Serotonin, Lob, Wertschätzung, Erfolge feiern. Dann gibt es ja noch endogene Opiate. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit reinspielt und ob wir das jetzt auch noch aufmachen wollen oder auch nochmal eine separate Hormonfolge machen. Da lade ich dich, lieber Zuhörer, auch ein. Komm in unsere WhatsApp-Community, stell deine Themen rein, über die du gerne mal eine Folge hättest. Machen wir gerne.
Sehr gerne.
Vielleicht magst du noch mit einem Satz endogene Opiate einordnen.
Endogene Opiate werden ausgeschüttet, wenn ich über meine Grenzen gehe, wenn ich über mich hinauswachse. Vielleicht, also klassisches Beispiel Sport. Ich laufe einen Marathon, da werden Endorphine, manche sagen auch Endocannabinoide ausgeschüttet. Da ist sich die Forschung nicht ganz einig, ist für uns aber egal, sind alles endogene Opiate. Dieses wohlige Gefühl nach dem Sport, dieses ich bin völlig fertig, aber boah, war das geil. Das sind endogene Opiate. Die kann ich in der Theorie, ich kenne da keine Studien zu, aber die kann ich in der Theorie natürlich auch, wenn ich jetzt wirklich richtig Gas gebe beim Arbeiten,
Beispiel.
Dann kann ich auch dieses Gefühl haben. Ja.
Ich launche meine Steuermastermind 2-3 Mal im Jahr. Da ist Core-Team 3-4 Leute. Oftmals Webinar an einem Sonntagvormittag, oftmals an einem Montagabend. Mhm. Das sind die 2-3 Tage vorher Hardcore. Das sind die 2-3 Tage danach. Da, für mich geht es dann ziemlich schnell in die Entspannung, weil danach ist dann Vertrieb und neue Kunden und Onboarding und so weiter. Da ziehen die ganz schön durch.
Ja, super.
Und dann schauen wir eine Woche später drauf und schauen, wie erfolgreich es war und ordnen das ein. Ist das so ein Thema, dass ich sage, jetzt habe ich einmal durchgezogen, das war jetzt auch einmal, also meine Mitarbeiter, ich habe da wirklich, ich bin da super stolz drauf, mit denen schon seit Jahren zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber ich weiß, es ist bei mir genauso, die liegen da nachts wach. Dann denkst du nach, oh scheiße, funktioniert die Technik, morgen launch, wird von Lounge zu Lounge entspannter. Mhm. Aber es ist Stress.
Ja.
Das geht in die Richtung.
Das geht in die Richtung, ja.
Cool.
Und da kommen viele, ich glaube, das Thema Hormone können wir auch wirklich alleine eigene Folge machen, weil da kannst du jetzt noch ganz viel machen. Du kannst ins Dopamin reingehen, wann wird Dopamin noch ausgeschüttet? Im Flow-Stage beispielsweise. Ja, so.
Gut, jetzt sind wir wieder bei Dopamin, genau.
Okay. Ja, na, ich springe ein bisschen. Ich habe auch noch mehr zu Oxytocin. Wie gesagt, vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge zu. Aber wenn du jetzt bei Dopamin guckst, und das ist bei Remote-Arbeiten, glaube ich, nochmal ein deutlich größeres Thema, als wenn du persönlich vor Ort arbeitest. Wenn du remote arbeitest, dann führst du ja Kommunikations- und Aufgabensysteme ein, sowas wie, keine Ahnung, Asana, Notion, was auch immer, für jetzt Projektmanagement, Slack zum Beispiel, Teams, für das Messaging und so weiter. So, und jetzt ist es so, um in einen Flow-State zu bekommen. Flow-State ist das, wenn wir wirklich völlig in der Zone sind, wenn wir Zeit und Raum vergessen und nur auf eine Sache konzentriert sind. Ja? Computerspiele sind so designt, dass sie das haben, aber idealerweise habe ich das auch regelmäßig bei meiner Arbeit. Weil das ist, wenn ich Leistung bringe und regelmäßige Flow-Zustände hängen extrem stark mit dem generellen Glücksempfinden zusammen und schütten, wie gesagt, eine Menge Dopamin aus. So, und jetzt hast du Slack. Und alle 3 Minuten macht's Bing. Geht auch mit Mails, mit Teams, ist völlig egal. Du brauchst je nachdem 10 bis 20 Minuten, um überhaupt in den Flow-State zu bekommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das überhaupt noch an diesem Tag hinschaffst, wenn alle 2 bis 3 Minuten eine neue Notification reinkommt?
Wenn du nicht alles ausmachst, wenn du nicht bestenfalls dein Handy in einen anderen Raum legst und so weiter. Ja. Und zumindest Fokuszeiten ist bei uns zumindest mal der Donnerstagvormittag vorgesehen im Unternehmen, wo wirklich jeder,
super,
ich sage jetzt mal, offline sein darf. Ich würde wahrscheinlich sogar empfehlen, offline zu sein, wenn es denn möglich ist.
Ja.
Der Painpoint ist ja, ich habe dann eine Aufgabe, will an dieser einen Aufgabe arbeiten und dann sage ich, ah, jetzt muss ich in die E-Mail schauen oder braucht die Teams-Nachricht. Dann gehe ich da rein, dann ist diese verdammte Zahl da oben.
Ja.
Das ist meine Herausforderung, um das auszublenden, aber das ist der Weg. Ja.
Aber genau das ist es, ne? So, das ist im Remote-Work noch schwieriger, weil wenn wir jetzt hier im Gespräch sind, da kommen wir schnell in den Flow. Ja, und da gucken wir gar nicht, im Zweifel gar nicht und so weiter. Also das ist vor Ort, ist es tendenziell einfacher in den Flow-Zustand. Da gibt es auch viel zu viele Störungen. Na, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist remote halt noch viel schwieriger. So, und dann wird mein Arbeitstag so fragmentiert, ich hab den ganzen Tag was gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft und ich gehe unzufrieden nach Hause. So, das heißt, einerseits brauche ich natürlich eine gewisse Erreichbarkeit und andererseits brauche ich diese Flow-Zustände, sonst wird es wirklich nicht gut. Und auch die Produktivität wird natürlich leiden. Das heißt, das ist noch eine Herausforderung, der ich einfach frühzeitig begegnen muss, wo ich gucken muss, wie gehe ich gut damit um. Zum Beispiel mit solchen Vormittagen oder.
Cool. Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Mhm. Wir haben jetzt ziemlich viel gelernt über Remote-Führung oder was man machen kann. Mhm. Haben es schön aus der Hormonsicht gemacht, also klare Ziele, Lobwertschätzung, schauen, dass man im Team zusammenarbeitet, Möglichkeiten schafft, in diesem Flow-Zustand zu kommen, den Mitarbeitern die Erlaubnis gibt, zu sagen, hey, du musst nicht 24/7 erreichbar sein. Es ist voll okay, wenn du sagst, die nächsten 4 Stunden könnt ihr mich nicht erreichen, weil ich XY mache und so weiter.
Ja.
Im besten Fall ist natürlich, um es einfach zu machen, klare Zeiten für alle einheitlich im Kalender zu blocken.
Super, genau.
Wenn wir das jetzt als Führungsstil irgendwie benennen wollen, bezeichnen wollen. Kannst du mir das in 1-2 Sätzen mal zusammenfassen, wie dieser Führungsstil global bezeichnbar ist? Ich würde es jetzt sagen, den Mitarbeiter maximal in die Verantwortung bringen und stark über Vertrauen agieren.
Mhm. Ich habe jetzt nicht den Namen dafür. Aus meiner Sicht, Führung, es gibt ja das Dilemma oder eins der Dilemmata von Führung ist, Führung ist ein unmöglicher Job. Du kannst keine Menschen führen. Es ist eigentlich unmöglich. So, warum? Weil ich nie die direkte Kontrolle über dein Verhalten habe, wenn ich jetzt deine Führungskraft bin. Ich kann dir die Knarre an den Kopf setzen, sagen, du machst es oder ich drück ab, aber es ist immer noch deine Entscheidung, ob du es machst oder ob du mit den Konsequenzen lebst oder in dem Fall stirbst. Ja, so. Das heißt, ich werde dafür bezahlt, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, und ich habe keine Kontrolle darüber. Ich kann Anreize setzen und so weiter. Das ist nicht, dass ich nichts tun kann, aber ich habe keine Kontrolle. Ich glaube, das ist der Grund, warum gerade Führungskräfte, gerade im mittleren Management, die so in diesen Sandwich-Positionen sind, so hohe Burnout-Raten haben. Sie haben keine Kontrolle. Das ist was viel Besseres, wenn ich selber die Steuererklärung bearbeite. Ja? Das habe ich in Dingen. Ich kann hier klicken und so weiter und so fort. Ich kann hier schreiben. So. Ich habe meinen Job und das Ergebnis in der Kontrolle. Das habe ich als Führungskraft nicht. So. Und die Kontrolle wird halt nochmal ein Stück weit schwieriger, wenn die Führung remote ist. Das heißt, die Blockade ist, das heißt nicht, es geht nicht. Wie gesagt, es geht und es geht auch gut. Nur ich muss es wirklich besser machen. So. Und wenn ich den Job als Führungskraft gut machen will, dann muss ich gucken, was kann ich tun, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, weil das ist am Ende, wenn man es macht, komplett eindampfen, mein Job. Und dann muss ich darin richtig gut sein. Und das ist Kommunikation. Das ist im Endeffekt Psychologie oder das ist Menschen verstehen. Ich muss verstehen, wie Menschen ticken. Erst dann kann ich auf sie Einfluss nehmen. Und das muss ich einfach viel besser tun, wenn ich remote führe.
Okay. Und letztlich muss ich für mich mitnehmen, Kontrolle abgeben und Vertrauen schaffen oder Vertrauen für mich selber gegenüber den Mitarbeitern mehr zulassen. Und das ist ja faktisch dann hauptsächlich in meinem Kopf.
Gib Kontrolle ab und schaffe gleichzeitig Transparenz.
Genau. Wenn ich jetzt, super spannendes Thema, ich glaube, da kann man ganz viel machen.
Ja.
Vor allem auch, vielleicht auch mal in einer Folge eine Case Study, wie man das konkret machen kann.
Cool, ja.
Aber wenn ich jetzt, ich bin jetzt heute noch der Chef, ich bin jetzt jeden Tag noch im Büro mit meinen 20 Mitarbeitern und morgen geht's für mich ins Ausland. Wie, nur ganz kurz in a nutshell, wie könnte ich mich da drauf vorbereiten? Ab wann sagst du, 2-3 Monate vorher anfangen, ein Jahr vorher anfangen, hängt wahrscheinlich auch stark von der Kultur ab, damit das nicht so ein 1-0-Übergang wird und alle aus den Wolken fallen, sondern so eine entspannte Transition stattfindet.
Nimm sie mit. Kommuniziere, ich möchte gerne ins Ausland gehen. Das ist so ungefähr der Timeframe, den ich habe. Was denkt ihr dazu? Hörst dir erstmal an. So, welche Sorgen habt ihr, welche Probleme seht ihr da kommen? Hörst dir erstmal an. Dann guck, okay, wie können wir mit denen umgehen? Ich habe auch noch ein paar. Wie bauen wir das denn gut auf? Nimm die mit. Ihr seid doch ein Team.
Ja.
Du musst nicht die perfekte Lösung haben. Du musst nicht wenn ihr Vertrauen zueinander habt, wenn das Unternehmen vorher schon gut geführt ist, sollte das kein so Riesenthema sein. Natürlich wird es ein paar Ängste wecken. Natürlich müsst ihr einiges umstellen. Aber macht es doch gemeinsam, statt dass du es alleine machst.
Okay. Und ich glaube, wir können mitnehmen, wenn man es bewusst macht, mach's richtig, dann ist es möglich. Und auch da, wie schon auch bei deiner Auswanderung, bei der persönlichen Planung, bei der steuerlichen Planung, plan's vernünftig. 3, 6, 9 Monate im Vorfeld und dann ist alles möglich.
Ja, und nimm die Menschen mit.
Um dann nochmal, vielleicht unabhängig davon, eine Frage aufzumachen, hybride Strukturen. Das entsteht ein Stück weit dadurch, wenn ich bisher vielleicht mit 10 Mann im Büro saß, alle im Büro, Chef geht ins Ausland remote, dann stellt man sich auch zwangsläufig die Frage, okay, erlaube ich das jetzt auch einzelnen Mitarbeitern, allen Mitarbeitern? Aber was sind so deine Gedanken generell zu einer hybriden Struktur? 10 Leute sitzen im Büro, 10 sind remote, egal wo. Hältst du das für grundsätzlich eine sinnvolle Möglichkeit oder glaubst du auch eher 1-0, entweder 100% remote, 100% Büro? Weil was ich so, was meine Wahrnehmung darauf ist, es kann passieren, dass da so ein bisschen unterschiedliche Teams entstehen. Also die im Büro kennen sich im Zweifel einfach deutlich besser, interagieren besser und die außerhalb des Büros, je nachdem, wie natürlich das im Einzelfall ist, aber wenn wir jetzt einfach mal so ein Kleinteam nehmen und sagen, Vertrieb, 4 Leute, 3 sitzen im Büro, einer ist im Remote, für den Remote kann das schon ziemlich blöd sein.
Ja.
Sollte man es dann einfach gar nicht machen und sagen, alle 4 Remote?
Ich glaube, das ist jetzt, da gibt es keine generelle Antwort drauf, glaube ich. Genau das, was du sagst, wird wahrscheinlich passieren. Die sich jeden Tag sehen, werden eine größere Gruppenkohäsion, mehr Zusammenhalt entwickeln, als die, die eben nicht dabei sind. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist, wenn du Geschäftspartner hast. Ja, das heißt, du hast 2 Führungskräfte, dich und deinen Partner zum Beispiel. So, jetzt die Frage, wer führt wen? Wenn du jemanden führst, der bei ihm im Büro sitzt, dann kann es, glaube ich, wirklich kritisch werden. Weil er ist ja auch Führungskraft, er ist auch Partner. So, dann gilt im Endeffekt, was er sagt. Und er sieht ja viel mehr trotzdem als du. Und er sieht aber nicht, ob du schon reagiert hast oder was du dir vielleicht dabei gedacht hast und so weiter und so fort. Das heißt, das ist aus meiner Erfahrung extrem schwierig, wenn du aus dem Ausland Menschen führst, die mit einer anderen Führungskraft vor Ort sind. Das hat hohes Spannungspotenzial aus meiner Sicht.
Gut, dass du sagst, das war einer meiner Mitarbeiter in der Fall. Also vielleicht auch da kurz Einblick in mein Unternehmen. Wir sind 20 Mitarbeiter und haben das aber jetzt zwischen mir und meinem Geschäftspartner, ich meine, sehr, sehr klar getrennt, weil er ist für den kompletten Operations-Bereich, fachlichen Bereich da. Er führt die ganzen steuerlichen Mitarbeiter. Und ich bin für den ganzen unternehmerischen, nicht fachlichen Bereich da. Ich führe HR, Recruiting, Marketing, Vertrieb und Kanzleimanagement. Und die Kanzleimanagerin sitzt in der Kanzlei. Natürlich sprechen die viel beim Kaffee und so weiter in die Interaktion. Aber Die Struktur ist sehr, sehr klar. Es ist ziemlich logisch, wenn man draufschaut, weil entweder es geht um Mandanten oder es geht nicht um Mandanten. Wer für welche Themen zuständig ist und wer für welche Mitarbeiter verantwortlich ist. Und wir haben auch ganz klar, die Reporting-Clients sind immer nur so. Er kann mit ihr sprechen, aber sie weiß hoffentlich ganz, ganz klar, alle, wenn ich irgendwo eine kritische Situation habe, wo ich nicht eigenständig entscheiden kann, weil meine Teamleiter sollen eigentlich in ihrem Bereich komplett eigenständig entscheiden. Ja. Eigenständig entscheiden bedeutet auch, wenn sie was nicht eigenständig entscheiden wollen, dann sollen sie zu mir kommen. Dann brainstormen wir, dann diskutieren wir und dann treffen wir gemeinsam die Entscheidung. Ja. Aber das mache nur ich. Und wenn er da involviert sein muss, muss er immer über mich gehen. Also so haben wir es jetzt geregelt. Natürlich in der Praxis wird es nie zu 100% aufgehen. Wenn die beiden diskutieren, was für Kaffeebohnen sie beim nächsten Mal kaufen, dann kann er das auch einfach mal entscheiden, muss nicht mich, bitte nicht mich involvieren. Ja. Aber so haben wir es aufgestellt.
Ja.
Risiko ein bisschen niedriger oder immer noch sehr, sehr aufpassen?
Ich glaube, es hängt auch natürlich von den Persönlichkeiten ab. Man hat ja oft so den Visionär und den Integrator. Ne? Der Visionär, der die strategische Idee hat, die Kreativität, den Bums quasi sich mal reingibt, und den Integrator, der diese Ideen umsetzt. So. Das Schlimmste, glaube ich, was man tun kann, ist den Visionär vor Ort haben, weil der wird einfach qua Persönlichkeit einfach kreativer sein und regeln vielleicht im Zweifel mal einfach gerade nicht dran denken. Und dann den Integrator woanders, die Situation hatte ich schon, ja. Das ist echt schwierig, weil da kannst du natürlich klare Regeln ausmachen, aber das ist extrem schwer, sich dann zu halten. Umgekehrt, glaube ich, ist es viel einfacher. Als Visionär willst du ja eh von außen am Unternehmen arbeiten. Wenn du der Visionär in deiner Firma bist, dann kannst du, glaube ich, viel einfacher auswandern. Dann ist es sogar ganz gut, wenn du mit Operativen weniger zu tun hast. Dann hast du einen Integrator, einen Manager, einen Geschäftsführer vor Ort, der wirklich gut ist, die Sachen umzusetzen, das Team zu führen. Das ist eine geile Kombi, glaube ich. Ja, die ist vielleicht sogar, wenn man die Beziehung dann trotzdem noch gut gestaltet bekommt, ich glaube, die ist sogar vielleicht sogar besser.
Okay.
Als wenn man vor Ort ist. Möglicherweise. Ja, so. Umgekehrt, schwierig. Also dann brauchst du ganz, ganz klare Regeln, und an die Regeln muss man sich auch echt halten, sonst wird es chaotisch.
Ja, ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt. Also Vereinbarungen wirklich auch verbindlich einhalten, dann ist man da ganz gut aufgestellt.
Ja.
Gut, wir haben viel zu dem Thema geredet. Ich würde vielleicht noch als Abschlussfrage eine Frage noch. Würdest du ad hoc sagen, gibt es eine bestimmte Unternehmensgröße, ein bestimmtes Setup, was ich mir in Deutschland gebaut habe als Unternehmer, wo du sagst, da wäre es wahrscheinlich schwierig, wenn du dich vor Ort rausziehst und ins Ausland gehst, auswanderst, da müsstest du entweder dein Unternehmen nochmal komplett umbauen oder da würdest du eine Red Flag sehen. Was wären so einzelne Themen?
Ich glaube, es kommt, also die Größe, glaube ich, ist weniger das Thema. Wenn man mal schaut, keine Ahnung, Opel gehört zu Stellantis. Wie viele Mitarbeiter sind das? Ich habe keine Ahnung, aber es sind viele. Ja. BioNTech gehört zu Pfizer, oder? Glaube ich.
Wurscht. Weiß keiner so genau.
Weiß keiner. Auf jeden Fall werden wir viele Beispiele finden, wo eine Mutterfirma in einem anderen Land sitzt und dann die Tochterfirma wieder in einem anderen Land, und es funktioniert.
Yes. So.
Und das auch in großen Unternehmen. Und auch das funktioniert. Also ich glaube darum, es geht weniger um die Größe.
Ja.
Ich glaube, es geht darum, wie sind die Strukturen geschaffen. Ich glaube, dass es schwierig ist, wenn ich jetzt, du hast ein kleineres Unternehmen, und da geht es gar nicht um die Komplexität. Du hast, sagen wir, 10 Mitarbeiter, oder sagen wir, du hast nur 6 Mitarbeiter. Die sitzen alle zusammen im Büro, du hast keine Führungskraft vor Ort und du bist nur weg. Ich glaube, da entwickelt sich eine Dynamik, die du nicht mitbekommst.
Ja.
Ja?
Gut, das wäre jetzt.
Ich glaube, sowas ist schwierig. Hast du jemanden vor Ort, der das Team führt, und du verstehst dich mit dem oder der gut?
Das stimmt,
ich glaube, dann ist wieder kein Problem.
Ja. Also solche Strukturen sehe ich teilweise, und ich meine, aus steuerlicher Sicht ist unsere Empfehlung dann sowieso immer, wenn das Unternehmen in Deutschland verbleibt, brauchst du einen Geschäftsführer vor Ort.
Ja.
Also gerade, und das Spannende, was wir ja da jetzt sehen, auch Entscheidung, Auswanderung, ganz große Entscheidung, ist ja eigentlich auch eine Riesenchance für dich als Unternehmer, da jetzt wirklich mal reinzugehen. Wie führe ich? Habe ich mir da überhaupt schon mal konsequent Gedanken gemacht, oder kann ich jetzt mal Strukturen schaffen, um meine Mitarbeiter abzuholen? Das Ergebnis sollte ja auch sein, eine höhere Mitarbeiterbindung, höhere Mitarbeiterleistung. Und was ja von den allermeisten Unternehmern der Traum ist, strategisch am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Tagesgeschäft zu sein. Und jetzt mit deinem konkreten Beispiel kann es ja gerade die Chance sein, gerade der Impuls sein, zu sagen, wen habe ich denn hier? Ist einer von den 6 geeignet, Geschäftsführer zu werden? Hole ich mir extern einen anderen Geschäftsführer rein.
Ja.
Ich glaube, da sollte man sich nochmal eine Stufe mehr Zeit nehmen, wahrscheinlich eher so Richtung 12 Monate gehen.
Ja.
Und die Person, wenn man gerade jetzt ganz frisch damit anfängt und den nicht schon seit ein paar Jahren entwickelt, sauber entwickeln, sagen, jetzt steht das Unternehmen, so kann es bleiben und jetzt kann ich dann auch entspannt auswandern.
Ja. Mach's richtig, mach's logisch. Es ist, ne, es klingt immer so Hormone und Dinge und um Gottes Willen, jetzt muss ich mir das alles noch merken und lernen und verdammt, das kann ich ja nie machen. Ja, das kannst du alles, das hilft auf jeden Fall, aber mach's logisch. So, wenn man sich überhaupt nicht mehr sieht und nur noch online arbeitet, wie viele deiner besten Freunde hast du denn online kennengelernt? Wie oft telefonierst du mit deinen Eltern zu Hause? Genau, die Antwort bei mir ist auch so, wäre auch so. Ja, so, das ist logisch. Du bist dann nicht mehr da. Der Zusammenhalt wird weniger. Okay, dann muss ich aktiv gegensteuern. Was ist das logische Verhalten? In welchem Kontext? Und ich glaube zutiefst daran, dass Menschen sich in ihrem System immer logisch verhalten. Mach das gute Verhalten logisch.
Nimm die Menschen mit und sprich.
Und nimm sie mit und sprich.
Sehr schön. Vielen Dank für die Impulse heute. Und lieber Zuhörer, schön, dass du immer noch da bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, unsere Message bei dir ankommt und die dir gerne teilen möchtest, lass gerne ein Abo da, lass eine Bewertung da. Und wenn du gerade aus so einer Folge, wo so viel drinsteckt und noch so viel mehr möglich ist, du sagst, ey, das Thema, vielleicht beleuchte das gerne nochmal tiefer, komm in unsere WhatsApp-Community. Dort kannst du alle deine Impulse, deine Fragen stellen und uns gerne Themen mitgeben, die wir in die nächste Folge aufnehmen. Und dann machen wir das gerne. Vielen Dank.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.